Willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens. Heute widmen wir uns der neuen Serie aus dem Hause Hermann Media.
Was als Umschreibung viel zu unkonkret ist, denn der Hermann hat ja im Frühjahr 2020 eine neue Müllserie nach der anderen angekündigt und rausgehauen.
Na gut, dann sagen wir besser, heute widmen wir uns der neuen Sherlock Holmes Serie aus dem Hause Hermann Media.
Was als Umschreibung viel zu unkonkret ist, denn der Hermann hat ja im Frühjahr 2020 zwei Holmes-Serien angekündigt und rausgehauen. Gerade mit dem Thema Holmes hat's der Hermann ja besonders, warum auch immer.
Okay, okay, dann also völlig eindeutig. Heute widmen wir uns der Serie Detective Constable Watson. Und zwar der ersten Folge Das Geheimnis des goldenen Gibbons.
Na geht doch. Ach so, und natürlich...
Titelmusik.
Hörspielkammer des Schreckens. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
Kein Scherz. Carsten Herrmann hat in den letzten Monaten, Stand jetzt, 12 neue Serien angekündigt. 12. Der Sohn des Hades, das Erbe Draculas, Welt am Abgrund, dunkles Hamburg, Tatort, Hallig 11, mit Stil und Sexappeal, Honigsüß und Mausetot, Trullas Geister, Holmes und Watson Mysteries, Miss Jessica Shameless und, wie schon erwähnt, Detective Constable Watson.
Krass. Leider hat der Hermann dabei eine Kleinigkeit vergessen, nämlich den Serien auch sowas wie eine Existenzberechtigung anheimzustellen. Und so hat der äumelige Hörspielschlachter aus dem Norden es echt geschafft, in Zeiten von Corona noch eine zweite, fast genauso schlimme Epidemie zu verursachen, diesmal in Form von Schrotthörspielen. Immerhin ist es keine Pandemie, denn den trockenen Hermannkuchen dürfte sich außerhalb des deutschsprachigen Raumes wohl kein Mensch reinziehen.
Dafür findet sich aber für jede seiner Serien ein williger Patient Null, der die Scheiße in irgendeinem Hörspielforum abfeiert. Und Null steht dabei natürlich für Null Geschmack.
Natürlich. Selbst wir von der Hörspielkammer kommen beim schlechtesten Willen nicht mehr gegen diese Flut an grottendämlichen Veröffentlichungen an. Wann sollen wir das denn alles verreißen?
Wir haben ja bereits jetzt das Stadium erreicht, in dem wir bedeutend mehr Zeit in Hermann Mansters Produktionen investieren als er selbst.
Nein, das hatten wir schon erreicht, als wir seinen Müll für die jeweiligen Hörspielkammern zweimal angehört haben. Na, vielleicht sogar schon, als wir die jeweils einmal angehört haben. Deshalb beschränken wir uns erstmal auf diejenige der neuen Serien, deren Konzept am meisten versprach und damit natürlich gleichzeitig am wenigsten hielt.
Detective Constable Watson spielt in der heutigen Zeit, weiß das aber durch die in jeder Hinsicht dröge und altbackene Umsetzung perfekt zu kaschieren. Wäre nicht gleich am Anfang der Name Benedict Cumberbatch gefallen, würde man definitiv glauben, dass die Serie in den 50ern angesiedelt wäre.
Der titelgebende Watson, der mit Vornamen Sherlock heißt, kurze Lachpause, arbeitet in der kleinen Gemeinde Windmill Marble Cove als unscheinbarer und nicht besonders erfolgreicher Dorfpolizist. Er ist 30 Jahre alt, lebt aber noch mit seiner verwitweten Mutter zusammen. Eines Tages erscheint ihm auf der Straße kein geringerer als Sherlock Holmes.
Und zwar die literarische Figur, so wie sie Sir Arthur Conan Doyle damals erschaffen hat. Nur in blöd, versteht sich, denn dies ist ja ein Carsten-Hermann-Hörspiel. Holmes will ein richtiger Mensch mit einem echten Körper werden und muss dazu anscheinend Watson bei der Aufklärung eines Falles helfen.
Der Haken ist, dass niemand außer Watson Holmes sehen oder hören kann.
Und da der ganze Ochsenziemer-Reigen inhaltlich exakt so dösig weitergeht, lassen wir das doch besser direkt live und in Stereo im Gerichtssaal nebenan klären. Bis gleich.
Guten Morgen, Wurm, euer Ehren.
Aus dem Weg. Zur Verhandlung kommt das Hörspiel Das Geheimnis des goldenen Gibbons aus der Serie Detective Constable Watson. Ist der Angeklagte anwesend?
Jawohl, euer Ehren.
Somit beginnt das Gericht der Würmer. Herr, Entschuldigung. Karl Lassen Sie uns doch direkt zur Sache kommen. In Ihrer Story begegnet Detective Constable Sherlock Watson auf der Straße einer Gestalt, die sich als der Meisterdetektiv Sherlock Holmes ausgibt und die nur von ihm gesehen und gehört werden kann. Holmes erklärt, dass er menschlich werden möchte und dafür Watson bei der Aufklärung eines Verbrechens helfen muss. Was soll das? Wieso gibt er diese Informationen allesamt bei seinem ersten Auftauchen preis? Gab es wirklich keine spannendere Art, als Holmes das alles so plump erzählen zu lassen?
Wie meinen Sie das? Das verstehe ich nicht.
So früh schon. Nun, das sind ja eine Menge wichtiger Fakten rund um eine der Titelfiguren. Noch dazu eine mit übersinnlicher Komponente. Und ein guter Autor würde in einer guten Serie davon mit Sicherheit die komplette erste Folge handeln lassen. Nicht, dass ich Lust habe, Ihnen hier und jetzt Nachhilfe in Sachen spannendes Storytelling zu geben. Aber ich mach's, da Sie mir so unglaublich sympathisch sind.
Ja? Aber Sie kennen mich doch gar nicht.
Das ist richtig. Aber in Vorbereitung auf diesen Prozess habe ich Sie gegoogelt und einige Porträtfotos von Ihnen gesehen. Dieses sympathische Lächeln, diese offenherzige und gleichzeitig schüchterne Aura, dieser fast schon sichtbare Selbstzweifel in jeder Ihrer Poren. Genau wie jetzt gerade.
Aber ich lächle doch gar nicht, Euer Ehren. Und ich habe auch keine Selbstzweifel.
Ach ja, richtig. Dann war das wohl Ironie. Wissen Sie, woran mich Ihre Porträts in Wahrheit erinnert haben? An diese ganzen True-Crime-Sachen im Fernsehen und bei Netflix und Co. Da schauen die Hauptpersonen seltsamerweise auch immer so ähnlich aus der Wäsche, auf den Fahndungsbildern und so.
Was ist denn jetzt mit der Nachhilfe?
Ach so, ja. Watson könnte zum Beispiel zunächst das Gefühl haben, dass ihn jemand beobachtet. Dann würde er eine fremde Gestalt wahrnehmen, die er aber nicht einordnen kann. Irgendwann würde er herausfinden, dass nur er die Gestalt sehen kann. Noch später kommt es zur ersten Begegnung und er erfährt, dass es sich um Sherlock Holmes handelt. Und noch viel, viel später wird erst klar, was dieser Holmes von ihm will und warum. Das hat doch eine Menge Potenzial, von dem Sie, hier, absolut gar nichts ausschöpfen.
Ja, stimmt, das wird wirklich schnell abgefrühstückt. Ja, aber das ist eben Sherlocks Art, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Also die von Sherlock Holmes meine ich, nicht die von Sherlock Watson.
Ja, das habe ich durchaus verstanden. Was mir hingegen unklar ist... Wieso glaubt Watson alles, was Holmes ihm sagt? Noch dazu praktisch von Beginn an. Und wieso stellt er keinerlei Nachfragen?
Wie Nachfragen?
Nun, gehen wir einmal davon aus, dass Watson wirklich akzeptiert, dass ihm da eine Figur aus der Literaturgeschichte erschienen ist. Und dass er sich die nicht einfach einbildet oder wahnsinnig geworden ist. Dann ergeben sich daraus doch viele Fragen. Wieso hat Sherlock Holmes gut 130 Jahre, nachdem er erschaffen wurde, auf einmal ein Bewusstsein entwickelt? Und warum nicht bereits vorher? Wer hat ihn nach Windmill Marble Cove geschickt und ihm erklärt, was genau er zu tun hat? Gott? Der Teufel? Sir Arthur Conan Doyle? Ist Holmes die einzige literarische Figur, die ein Mensch werden will, oder sind da noch mehr? Was ist zum Beispiel mit John Watson oder Inspektor Lestrade? Wo ist Holmes, wenn er nicht an der Seite des Constables ist? Und so weiter und so fort.
Ach so, ja. Welche Frage soll ich zuerst beantworten?
Egal. Suchen Sie sich eine aus.
Gut, dann lautet meine Antwort... Weiß ich nicht.
Auf welche Frage?
Auf alle, Euer Ehren.
Ah, ja. Großartig, Herr Kall. Mit anderen Worten, Sie haben sich gar keine vernünftige Hintergrundgeschichte ausgedacht und deuten bloß Dinge an, die Ihnen bereits jetzt über den Kopf gewachsen sind.
Das haben Sie gesagt.
Richtig. Aber Sie haben es eindrucksvoll bestätigt. Nun, vielleicht können Sie mir eine andere Frage beantworten. Holmes beschreibt Watson als Muttersöhnchen, das sich wenig Mühe mit seinem Äußeren gibt und... das übrig gebliebene Aftershave seines Vaters verwendet. Die Zeugin Lucia Hot Whisper verfällt aber...
verfällt aber augenblicklich seinem Charme und betont nicht nur, dass er gut gebaut ist, weil er regelmäßig trainiert, sondern auch explizit, dass er ausgezeichnet riecht. Außerdem bezeichnet sie ihn wörtlich als scharfen Hirsch. Soll das witzig sein? Was davon trifft er nun auf Watson zu? Ist er ein Schluffi oder ein Womanizer?
Kann er denn nicht beides sein?
Hier. Nein, Herr Kall, das kann er nicht. Sie müssen sich da schon entscheiden. Genau wie bei seiner Mutter. Tilda Watson wird als zauselige Witwe eingeführt, deren Hobby es ist, sich jeden Abend mit ihrem Sohn Sherlock Holmes Filme anzusehen. Bevorzugt die alten Schwarz-Weiß-Klonten mit Basil Rathbone. Im weiteren Verlauf stellt sich dann heraus, dass sie auch die Polizeichefin des Ortes und die Vorgesetzte ihres Sohnes ist. Und offenbar durchaus kompetent in ihrem Job. Auch hier geht doch nicht beides.
Naja, wenn ich doch beide Effekte haben will, die Abende zu Hause und die Vorgesetzte.
Das geht aber nicht. Wie sagen die Engländer?
You can't have your cake and eat it too.
Sie können nicht ihren Kuchen behalten und gleichzeitig aufessen. Das ist unmöglich. Schon alleine, weil sie dann bestimmt brechen müssten angesichts ihres unbekömmlichen Skriptkuchens. Oder denken Sie an Police Constable Wilcox. Der scheint Watson anfangs regelrecht zu mobben. Er lacht ihn am Tatort aus und zieht ihn damit auf, dass er von der Polizeichefin Shelley genannt wird und die seine Mutti ist. Er ist also ein ziemliches, Arschloch und Kollegenschwein. Dass es verdammt krampfig wirkt, dass Wilcox diese grundsätzlichen Sachen netterweise ausgerechnet an dem Tag nochmal so marktschreierisch herausposaunt, an dem auch die Hörer zum ersten Mal mitkommen, lassen wir lieber unkommentiert. Besser ist. Und es ist mir auch zu müßig herauszufinden, ob das vom Autor schlecht geschrieben, den Sprechern zu übertrieben gespielt, der Regie zu wenig eingefordert oder vom lieben Gott zu sehr verschont wurde. Später findet eine Befragung der Witwe Lady Mirabella Barrymore statt. Wilcox will bei der Frau offensichtlich einen guten Eindruck hinterlassen. Dann wird er jedoch von Watson mit einem Fresse, Wilcox! Zurechtgewiesen. Sogar zweimal. Und wie reagiert Wilcox, das Arschloch und Kollegenschwein? Gar nicht. Der lässt sich das kommentarlos gefallen. Ich bin mir sicher, dass kein echter Polizist sich vor einer Verdächtigen derart von seinem Kollegen anschnauzen lassen würde. Schon gar nicht von einem Kollegen, auf den er eigentlich herabblickt. Was soll das?
Also das Fresse, Wilcox, das war doch irre lustig, weil Holmes das beim zweiten Mal auch sagt, gleichzeitig. Ja, und das fand ich so witzig, dass ich vergessen habe, dass es nicht zur Situation passt. Das kann doch mal passieren.
Ja, kann passieren, Herr Kall, kann passieren. Darf aber nicht passieren, Herr Kall, darf aber nicht passieren! Nächste Frage. Alles, was Holmes sagt, kann, wie wir wissen, nur Watson hören. Wie der Hall andeutet, offenbar als Stimme in seinem Kopf. Abgesehen von den Stellen, an denen Carsten Hermann vergessen hat, besagten Hall zu verwenden, versteht sich. Gerichtsdiener, ist eigentlich schon bekannt, wann der Hermann-Prozess endlich stattfindet. Es kann doch nicht angehen, dass wir hier wegen Corona so viele Verfahren bis in die Verjährung vor uns herschieben, während diese ganzen Leute mehr denn je veröffentlichen. Hallo? Ach. Warum muss Watson eigentlich laut antworten und kann das nicht ebenfalls gedanklich tun?
Na, Sie stellen Fragen. Natürlich, damit es immer wieder zu lustigen Situationen kommt, wenn Watson auf die Stimme in seinem Kopf reagiert, aber ein anderer das auf sich bezieht.
Ah, okay, die kommen dann sicher alle in Folge 2, denn die in Folge 1 sind gar nicht lustig. Im Gegenteil, die sind zu 99% nervig und zum Fremdschämen peinlich. Schon alleine, weil das Timing nie stimmt und es sich absolut unrealistisch anfühlt, wie alle damit umgehen, dass Watson permanent innehält, als würde er einer Stimme in seinem Kopf lauschen. Oder wenn er von wir redet, statt von ich. Außerdem, warum schnallt Watson bis zum Ende des Hörspiels nicht, dass alle anderen denken, dass er mit ihnen redet? Ist er wirklich ein so dummer Typ, dass er sich nicht mal dafür zusammenreißen kann, dass ihn alle anderen nicht für komplett bescheuert halten?
Dumm, euer Ehren? Bescheuert?
Ja. Wie der Jesus Geschirr. Ja, dumm! Und nicht nur in dieser Hinsicht. Er sagt zum Beispiel im Gespräch mit seiner Mutter mehrfach,
das haben wir uns schon gedacht.
Wir. Als Hörer weiß man gar nicht, was hier armseliger ist. Dass die Mutter die Mehrzahl erst so spät bemerkt, obwohl es schon beim ersten Mal komplett unsinnig wirkt und sie irritieren müsste. Oder dass Watson so bräsig ist, immer wieder von sich in der Mehrzahl zu sprechen und es ihm nicht auffällt, wie abgrundtief bescheuert das ist. Und wie ist es mit der Stelle, an der Watson mit Lucia Hot Whisper über den Affen in der Wohnung des Toten spricht? Da flötet Holmes ihm diverse Dinge zu, die Watson dann laut wiederholt. Nur, dass er einmal statt Gibbon blöderweise Goblon sagt. Was soll das?
Wie, was soll das? Er kannte die Art nicht. Mir hat die vor dem Hörspiel auch nichts gesagt.
Er kannte die nicht? Ernsthaft? Als 30-jähriger Mann im Jahr 2020? War der noch nie in einem Zoo? Ein Gibbon ist nun wirklich keine seltene Affenart. Und selbst wenn, der Mann ist Polizist. Der sollte doch wohl in der Lage sein, sich so ein nicht besonders kompliziertes Wort 3 Sekunden lang merken zu können. Was schreibt er denn nach Befragungen in seine Protokolle? Hat er da auch immer alle Details vergessen und schreibt nur irgendwas Ähnliches?
Ja, das sollte eben witzig sein.
War es aber nicht, Herr Kall. Es war doof. Und die Glaubwürdigkeit seiner Charaktere für einen simplen, stupiden und schon 1000-mal gehörten Gag zu opfern, ist eine der größten Sünden, die ein Autor begehen kann. Wissen Sie das denn nicht? Ach, wieso ist der Gibbon übrigens golden?
Wie golden?
Nun, ihr Hörspiel heißt Das Geheimnis des goldenen Gibbons. Und man assoziiert damit zunächst eine Gibbon-Statue aus Gold oder dergleichen. Die kommt aber nicht vor. Der einzige Gibbon in dieser Folge ist Polly, das Primatenweibchen, das der verstorbene Sir Alfred in seiner Wohnung gehalten hat. Alfred, nicht Alfred! Laut Holmes hat es ein goldenes Fell. Aber das trifft doch gar nicht auf Gibbons zu.
Ja, ich weiß nicht. Mit etwas Fantasie?
Also bitte, Herr Kall, Sie wissen doch gar nicht, was Fantasie ist. Wir entnehmen dem Hörspiel, dass es sich um einen nördlichen Weißwangenschopf-Gibbon handelt. Die Wikipedia, aus der Sie Holmes ansonsten ausgiebig zitieren lassen, beschreibt die Art folgendermaßen.
Erwachsene Weibchen sind blassgelb bis orangegelb gefärbt mit einem schwarzen bis braunen Scheitelfleck und einem weißen Ring um das Gesicht, der manchmal unvollständig ist.
Ich wiederhole die entscheidenden Wörter. Blassgelb bis orangegelb. Nicht golden.
Also das ist doch Auslegungssache, euer Ehren. Das ist wie mit diesem Kleid im Internet. War das jetzt weiß und gold oder blau und schwarz?
Oder scheiß und egal, wenn Sie mir diese Sprache verzeihen mögen. Und nein, das ist nicht so. Sie haben dem Tier lediglich eine Eigenschaft angedichtet, die es gar nicht hat. Sie haben die Realität zugunsten Ihres vermeintlich tollen Titels verdreht. Und ist es eigentlich erlaubt, einen Gibbon in seiner Wohnung zu halten?
Ob es... naja... also... weiß ich nicht.
Ja, haben Sie das nicht recherchiert? Aber ich glaube, da hat mir ein Gutachterlein etwas zugesteckt. Mal schauen. Affen sind als Haustiere absolut ungeeignet. Aha. Sie haben einen hohen Bewegungsdrang und können nur in einer Gruppe artgerecht gehalten werden. Aha. Oh, andernfalls wird sich der Affe in der Wohnung austoben und sich an allem vergreifen, was ihm in die Pfoten kommt. Aha! Außerdem wird er überall hin urinieren und seinen Kot als Wurfgeschoss benutzen. Aha!
Okay, das wusste ich nicht. Aber in England ist das vielleicht trotzdem üblich, die zu halten. Weiß man's?
Ja, das weiß man. Dort gibt es nämlich seit 1976 den Dangerous Wild Animals Act. Er sieht vor, dass Wildtiere nur nach dem Erwerb einer speziellen Lizenz gehalten werden dürfen. Und auch nur, wenn der Besitzer entsprechende Auflagen erfüllt. Die Sir Alfred nicht erfüllt.
Das ist aber sehr kleinlich, euer Ehren. Außerdem wurde das damals bestimmt nicht so eng gesehen.
Wieso damals? Ihre Serie spielt in der Gegenwart.
Ach ja, stimmt, hatte ich ganz vergessen. Sie sind ja auch eindeutig in einer besseren Position mit Ihren ganzen Gutachtern und so. Ich verstehe nur nicht, warum Sie das Foto von dem Gibbon mit der dicken Fresse und dem verfilzten Fell in einem Bilderrahmen haben.
Was?
Da, neben dem Kissen, auf Ihrem Pult.
Das ist meine Frau.
Jee.
Bitte?
Nichts.
Kommen wir zur Untersuchung des Tatorts. Hier wollten die Täterinnen ja den Eindruck erwecken, dass Sir Alfred Barrymore Selbstmord begangen hat.
Genau.
Die Hinweise darauf sind ein von ihm verfasster Abschiedsbrief mit den Worten "Es tut mir leid!" und die Tatsache, dass die Wohnungstür verschlossen ist, wobei der Schlüssel von innen steckt.
Richtig. Außerdem hält der Tote die Tatwaffe in der Hand.
Gut. Was ist mit Schmauchspuren?
Mit was?
Schmauchspuren. Damit lässt sich doch feststellen, ob er mit der Waffe geschossen hat.
Ach ja, klar.
Ja und? Gibt es welche?
Weiß ich nicht.
Aha. Und die Wunde? Die Täterin hat ja ein Kissen an Sir Alfreds Kopf gehalten und ihn dadurch erschossen. Also werden logischerweise Teile davon in die Wunde gelangt sein. Wurden dort Reste des Kissens bzw. Federn gefunden?
Nicht, dass ich wüsste.
Wieso macht sie das mit dem Kissen?
Damit der Schuss nicht von den Nachbarn gehört wird, weil das Kissen doch das Geräusch schluckt.
Ah ja. Haben Sie eigentlich irgendwas geschluckt?
Nein, wieso?
Ein Kissen schluckt doch nicht den Schall einer abgefeuerten Schusswaffe.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch, doch, doch.
Nein, 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 nein.
Doch.
Nein.
Doch, 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 doch. Was für ein Film ist das eigentlich? Haben Sie auf mich geschossen, euer Ehren?
Ach, das haben Sie gehört? Wieso denn? Ich habe doch dieses Kissen vor den Lauf gehalten.
Sie hätten mich töten können.
Nein, das stimmt nicht. Ich wollte es sogar, aber hinter dem Kissen konnte ich nicht besser ziehen.
Bitte?
Nichts. Auf die richtige Lösung kommen Holmes und Watson praktisch ausschließlich durch die Befragung der beiden Täterinnen, die ihnen völlig ohne Not selbst alle Stichworte liefern, um von ihnen überführt zu werden. Das müssen Sie nicht kommentieren, Herr Kall. Das steht für sich. Vielleicht können Sie uns aber stattdessen darüber aufklären, was es mit dem Spruch auf sich hat, den die beiden Damen so demonstrativ aufsagen. Ich zitiere:
Hat denn nicht jeder Mensch sein kleines Stück vom Glück verdient? Ein bisschen körperliche Nähe, einen Kuss, Haut an Haut, Intimität.
Ja, das haben die gesagt. Beide, was beweist, dass sie Mutter und Tochter sind. Und?
Warum faseln beide Frauen so einen auffälligen Bockmist? Das ist ja nun wirklich nichts, was man einfach so sagen würde. Und es hat auch nichts mit ihrer Zirkusvergangenheit zu tun, oder?
Nein, aber die beiden sind doch Mutter und Tochter. Und dann sagt man doch immer identische Sprüche aus dem Poesiealbum auf. Oder etwa nicht?
Sie glauben das wirklich, oder? Warum lässt Lady Mirabella eigentlich so demonstrativ raushängen, dass sie ihren toten Mann nicht leiden konnte?
Warum? Das haben Sie doch gerade gesagt. Weil sie ihn nicht leiden konnte.
Ja, aber wäre es nicht sinnvoller und auch weniger verdächtig gewesen, wenn sie ihren Hass kurz unterdrückt hätte, wenn sie stattdessen die trauernde Witwe gespielt hätte oder wenigstens ein Verhalten gezeigt hätte, das ansatzweise dem einer Frau entspricht, deren Mann gerade Selbstmord begangen hat?
Ach so, ja, aber dann hätte ich mir das doch ausdenken müssen. Das wäre ja Arbeit gewesen.
Oh, das verstehe ich natürlich, Herr Kall.
Wie sagte doch der große Markus Duschek auf die Frage, wie lange er für ein Hörspiel braucht? Für gewöhnlich 3 Tage. Manchmal geht es aber auch schneller. Und mein Anspruch ist es, immer schneller zu schaffen. Gut?
Hier verweigert ausnahmsweise das Hohe Gericht die Aussage. Kommen wir zum sogenannten Showdown der Folge. Watson begleitet Lucia in ihre Wohnung und konfrontiert sie mit seinem Verdacht. Er hat sie durchschaut und weiß, dass sie und Lady Mirabella, ihre Mutter, die Täterinnen sind. Lucia gesteht, hat aber eine Waffe und will Watson erschießen. Der ruft seine Mutter zur Unterstützung, die vor der Wohnungstür gewartet hat. Frage: Warum setzt er sich so einer unnötigen Gefahr aus?
Warum? Na, um die Täterin zu überführen.
Na schön. Aber hätte er die nicht auch festnehmen und auf dem Revier mit seinem Verdacht konfrontieren können? Sie werden sicher einwenden, dass er es darauf angelegt hat, sie in Sicherheit zu wiegen, damit sie sich verrät.
Hätte ich jetzt gar nicht.
Ach so. Na, der Witz ist nur, sie verrät sich gar nicht.
Watson weiß bereits alles und erzählt es ihr. Beweise hat er keine, weder vorher noch nachher. Lucia verliert bloß ohne jeden Grund die Nerven. Dabei wird Watson fast erschossen und verdankt sein Leben nur dem Umstand, dass die Frau statt auf ihn auf den unsichtbaren Holmes schießt. Warum eigentlich? Sie weiß doch gar nicht, dass der da ist.
Nee, natürlich nicht. Die schießt auch nicht auf Holmes.
Sondern?
Na, auf Watson.
Der unmittelbar in ihrer Nähe ist. Und trotzdem verfehlt sie ihn komplett? Wie schlecht zielt die denn?
Naja, hätte ich sie Watson etwa treffen lassen sollen?
Ehrlich gesagt, ja. Die Regel lautet doch, dass man seine Protagonisten nicht schonen soll. Die müssen leiden. Ärgerlicherweise verstehen das fast alle Hörspielautoren falsch und lassen stattdessen den Hörer leiden.
Okay, okay, aber ich wollte doch, dass die Kugel auf Holmes zufliegt, damit der dann ganz theatralisch in Ohnmacht fallen und was von posttraumatischer Verletzung labern kann.
Na, wenn Sie meinen. Wobei, er ist doch körperlos und konnte gar nicht getroffen werden. Was er auch genau weiß. Wo ist denn dann sein Problem?
Ja, stimmt. Das passt ja gar nicht. Mist.
Und wenn wir schon dabei sind, wie genau hat man sich das mit seiner Körperlosigkeit eigentlich vorzustellen? In einer Situation schnupft Holmes ja vor Watsons Augen Kokain, was dieser entschieden verurteilt. Nur, wenn Holmes keinen Körper hat, kann das Kokain doch gar nicht wirken. Das fällt dann doch quasi durch ihn durch. Und wie kann er das eigentlich anfassen? Ist das so wie bei Patrick Swayze in Ghost?
Nein, und keine Sorge, es wird auch kein erotisches Töpfern mit Watson geben. Das Kokain war natürlich nicht wirklich da.
Ach, das hat sich Watson auch eingebildet? Also gibt es in ihrer Welt körperloses Kokain, das aber trotzdem für Holmes schädlich ist?
Ach, denken Sie nicht weiter drüber nach. Das habe ich auch nicht gemacht.
So viel dazu. Was sollten wir noch thematisieren?
Nun, die peinlichen Namen zum Beispiel. Wie den bereits erwähnten der Nachbarin, Lucia Hot Whisper. Wobei der eigentliche Witz ist, dass dies gar nicht ihr richtiger Name ist. Der ist nämlich noch viel bekloppter und lautet Lucia Verwegen.
Ui, das nenne ich mal wieder einen ganz exquisiten Telling Name. Oder wie wir es bekanntlich nennen, Shitty Name. Wobei man fair sein muss. Diesmal wirken sie besonders krampfig. So sehr, dass Cowboy Daniel sich dafür auf jeden Fall einen Jingle verdient hat.
Ziemlich.
Nicht schlecht. Und denk erst an die Namen der Mitglieder von Lady Mirabellas Opernclub. Gary, Sherry, Barry, Carrie, Mary, Larry, Terry und Harry.
Hammer! Ich muss mich fast übergeben von Lachen.
Ach nee, eigentlich nur übergeben. Karl, die 50er haben angerufen und wollen ihren angestaubten Nick-Natterton-Scheißdreck-Humor zurück. Unglaublich, dass einem so ein grottig-muffiger Quark heutzutage noch zugemutet wird. Beziehungsweise von jemandem wie dem Autor augenscheinlich richtig klasse und irre lustig gefunden wird.
Ansonsten wäre die unglaublich biedere Art zu nennen, in der Holmes akustisch in Erscheinung tritt. Er ist entweder einfach da oder taucht mit so einem blöden sphärischen Rauschen auf.
Ja, kreativ ist was anderes. Und dann der Charakter selbst. Sherlock Holmes hatte ja schon immer auch negative Eigenschaften gehabt, die nur schwer mit der Gesellschaft in Einklang zu bringen waren. Aber hier ist er einfach nur ein blödes Arschloch. Selbstgefällig, hochnäsig und ständig herablassend gegenüber Watson. Und ähnlich wie bei dem offensichtlich mehr als antiquierten Humorverständnis vom Schreiber Woods, verhält es sich auch hier. Eigentlich hat die Welt sich mit ihren Seh- und Hörgewohnheiten doch ein bisschen weiter gedreht. Ich wüsste zumindest nicht, dass Elementary oder der Cumberbatch Sherlock permanent Szenen haben, in denen sie ihren Holmes als ungenießbares Fickgesicht zum Totschlagen anlegen. Unnahbar? Ja. Autistisch? Na klar. Egozentrisch? Oh, durchaus. Aber es ist halt ein himmelweiter Unterschied, ob eine Figur öfter mal aneckt, weil sie mit der Gesellschaft fremdelt und deren Gepflogenheiten nicht nachvollziehen kann, oder ob sie aneckt, weil sie keine Gelegenheit auslässt, allen Menschen auf den gedeckten Tisch zu kacken. Gern hört man dem Arschloch Holmes aus diesem Hörspiel hier jedenfalls nicht zu.
Was nicht an seinem Sprecher Konstantin Graudus liegt, der seine Sache ganz ordentlich macht. Ebenso Martin Sabel als Watson. Christiane Leuchtmann als dessen Mutter ist das schon schwerer erträglich, verzichtet aber wenigstens auf den dösbaddeligen Dialekt, mit dem sie uns als Mrs. Hudson in der anderen Holmes-Serie quält.
Und wenn man ehrlich ist, ist es auch schon ihre einzige Leistung in diesem Machwerk, dass sie nicht mit dem schrundigen Sprottenwemser-Dialekt von der Waterkopfkant nervt. Denn für sich betrachtet bleibt gerade Mama Watson ziemlich farblos, trotz unzähliger mit der Brechstange auf die Leinwand geschlagener Farbtupfer, die dann am Ende ein schönes Braun-Grau ergeben. Ja, und die anderen Leistungen sind alle aus der Kategorie soll wohl.
Nichts Besonderes, aber das Problem dieses Hörspiels sind nicht die Sprecher, sondern die Charaktere. Allen voran, wie gesagt, Holmes, der auch nicht so richtig viel zur Lösung des Falles beiträgt. Alles, was er sagt, sind Dinge, die einer Polizei im Jahr 2020 wohl auch selbst auffallen würden, wenn auch vielleicht etwas später. Dass bei Sir Alfred ein Sofakissen fehlt zum Beispiel.
Oder auch die wahre Identität von Lady Mirabella und Lucia. Eine simple Personenrecherche hätte hier weitergeholfen, auch wenn es im Hörspiel nicht so wirkt, als ob Computer schon erfunden wären.
Holmes kann eigentlich nur deshalb glänzen, weil sich alle anderen entweder völlig dusselig verhalten oder ihm ohne Not die passenden Stichwörter liefern. Und weil die Ermittlungsarbeit auf dem Stand von 1890 durchgeführt wird. Seine bahnbrechenden Erkenntnisse halten sich dabei in ganz engen Grenzen, was natürlich auch daran liegt, dass der Fall insgesamt banal und damit einem Sherlock Holmes kaum würdig ist.
Ja, was wirklich ein wiederkehrendes Merkmal so gut wie aller neuen Holmes-Fälle ist. Immer wieder fühlen sich heutige Schmierspechte herausgefordert, selber Holmes-Geschichten zu schreiben. Und eigentlich sind es immer genau die Schreiber, die nicht ansatzweise über die Fähigkeit verfügen, sich auch einen pfiffigen und angemessenen Fall auszudenken. Im Gegenteil, manchmal hat man wirklich das Gefühl, dass da mal wieder einer ein Skript verbrechen durfte, der ansonsten vom Amt einen Betreuer zum gemeinsamen Schreiben eines Einkaufszettels gestellt bekommt, weil dessen Rübe so schimmelig ist, dass da ansonsten nichts Genießbares mehr zu Papier gebracht werden würde.
Duschek!
Gesundheit.
Danke. Klar, man könnte jetzt einwenden, dass es in dieser Serie gar nicht um die Fälle geht, sondern die Dialoge im Mittelpunkt stehen. Nur, die sind ja auch Dreck. Beispiel gefällig?
Nee.
Ja, Pech ist schon unterwegs. Achtung, ducken!
Du bist gekommen, Sherlock.
Nein, aber ich bin erschienen.
Ja, leck mich doch am Zwerchfell. Was für eine Schmunzelkanonade aus Daniel Kalls Schatzkiste der kostbaren 70er-Jahre-Witzeleien. Wixi, mach mir einen Knutschgag quasi.
Jo, was für ein Wortwitz. Köstlich. Da kichert der Viertklässler.
Oder wie wär's mit dieser geilen Einlage?
Mutter!
So.
2 Minuten.
Sind 120 Sekunden.
Darauf musst du erstmal kommen, oder besser erscheinen. Ach ja, wie von Rainer Brandt höchst selbst ausgedacht. Während eines Schlaganfalls, bevor man ihn zum Abnippeln in der Bullenschleuder in die Sterbelaube rüberrudert. Das ist echt ein Feuerwerk der flotten Sprüche, das man so seit den Supernasenfilmen der 80er Jahre nicht mehr gehört hat.
Oder auch nur hören wollte. Und das Schlimmste, die Dialoge sind oft nicht nur krampfhaft auf witzig getrimmt, sondern gerne auch einfach nur seltsam oder grammatikalisch falsch. Auch da haben wir ein paar schöne Beispiele zusammengetragen.
Ich war in der Oper. Maria Stuarda von Donizetti, meines Lieblingskomponisten.
Ja, fast richtig, Milady. Von meinem Lieblingskomponisten wär's gewesen.
Ah, richtig, Shelley. Weiter so.
Da muss ich Ihrer Frau Mama ausnahmsweise recht geben. Weiter so. Recht geben passt hier nicht so richtig gut. Nicht bei der Aussage weiter so. Stimmiger wäre gewesen, da muss ich mich ihr anschließen.
Verzeihen Sie, Sir.
Es gibt hier nichts zu verzeihen. Schließlich habe ich Ihr Elend nicht verschuldet.
Ja, auch fast richtig, nur genau andersherum, Dämlack. Denn wenn du es verschuldet hättest, müsste Watson dir verzeihen. Ja, ist schon schwer, das ganze selbstgefällige Bockmistgelaber korrekt zu Papier zu bringen, ohne sich dabei einzuscheißen.
Ja, da sprechen wir aus Erfahrung. Und?
Gibt's noch einen feinen Leckerschnacken aus Kallis Wundertüte für den Feind der deutschen Sprache?
Aber natürlich, mein Kleiner. Kallis Wundertüte ist doch randvoll.
Hui.
Da meine Tintenseele sich jetzt ihren Körper verdient hat, wundern Sie sich nicht, sollten Sie demnächst einen Anruf erhalten, wo das größte Genie der Geschichte einen Laufburschen oder Kaffeeträger benötigt.
Wo? Hä? Fehlt da der halbe Satz? Oder sollte es heißen, weil das größte Genie aller Zeiten einen Laufburschen benötigt? Und zum Schluss noch der komplette geistige Shutdown.
Eigentlich wollte Alfred mitkommen, entschied sich aber kurzfristig um. Besser ist. Er war ein schrecklicher Kulturbanause.
Ja sicher, besser ist. Sind wir jetzt bei Brösels Werner gelandet oder was? So von wegen,
besser ist das
und
oh, weg die Scheiße.
Du sag mal lieber dem Hermann Bescheid, dass das total unpassend ist.
Jo, mag ich. Bescheid!
Wobei ich auch hier vermute, dass da der halbe Satz fehlte und der olle Hermannbär es bei der Aufnahme einfach nicht geschnallt hat. Aber das ist natürlich bloße Spekulation.
Schön ist auch die Stelle, an der Lucia laut Holmes eine Flasche Wein geöffnet hat und jetzt die Flasche einschenken will. Naja, kann sie ja gern machen, aber wäre es nicht vielleicht besser, den Wein einzuschenken und nicht die Flasche?
Ja, das hat was von Edmund Stoiber, der damals sein Glas Champagner noch nicht öffnen wollte. So richtig im Griff hat der Kerl die Sprache echt nicht. Am Anfang lässt der Holmes in höchsten Tönen von einer Opiumhöhle schwärmen, in der, Zitat, die barbusige Bedienung asiatische Obszönitäten faselt. Ja, wirklich, faselt. Ein passenderes und positiveres Wort konnte er wohl ums Verrecken nicht finden.
Das ist übel und zeigt, wie schwach viele der Dialoge sind. Was fatal ist, denn irgendetwas sollte man als Autor eigentlich drauf haben. Entweder einen guten Plot oder gute Dialoge. Klar, noch geiler wäre natürlich beides. Aber das passiert im Hörspielbereich ja etwa so häufig wie diese Jahre, in denen Ostern und Weihnachten auf denselben Tag fallen.
Das verstehe ich nicht. Ostern und Weihnachten fallen doch nie auf denselben Tag. Ich bin mal an Weihnachten gefallen, als es so glatt war. Voll auf die Schnauze. Und es hat mir gar nicht geschadet.
Doch, hat es. Lohnenswert wäre sicher noch ein Blick auf den eigentlichen Mord. Den erleben wir ja nicht selbst mit, können aber den Erzählungen der Zeugen und den Ermittlungen ziemlich genau entnehmen, wie er abgelaufen sein muss.
Nämlich so dämlich, dass wir jetzt mal etwas zaubern, damit wir alle uns das doch anhören können. Herr Kapellmeister, darf ich um das Intro bitten?
Wie es wirklich geschehen ist. Die Rekonstruktion eines albernen Tathergangs.
Ach, Alfie? Alfie?
Ja, meine Liebe?
Kommst du heute mit in die Oper? Mit Gary, Sherry, Barry, Carrie, Mary, Larry, Terry und Harry?
Hörst du dir eigentlich auch mal selber zu? Was geben sie denn?
Maria Stuarda von Donizetti, meines Lieblingskomponisten.
Mein Nem-Lieblingskomponisten, Darling. Nur weil du vom Zirkus kommst, ist das keine Entschuldigung, alles falsch zu sagen.
Natürlich, Alfie. Besser ist. Und kommst du nun mit?
Nein, ich bleibe lieber hier und genieße meinen Bölkstoff.
Na gut, dann brauche ich aber eine schriftliche Entschuldigung von dir.
Was?
Na, ein Entschuldigungsschreiben, das ich dem Opernclub vorlege.
Aber sonst geht es dir gut, Liebling? Du weißt schon, dass der Kappes hier im 21. Jahrhundert spielt?
Bitte, Alfie, mehr verlange ich nicht. Nur ein kurzes Entschuldigungsschreiben, sonst mache ich dir eine Szene.
Okay, wenn du darauf bestehst. Also gut. Was willst du denn mit dem Sofakissen?
Wie? Ach, nichts. Schon gut.
Na dann. Und warum trittst du so unangenehm nah an mich ran und hältst das Kissen an meinen Kopf?
Schreib einfach weiter, Alfie.
Ist aber schon seltsam. Naja, egal. Das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Also, mir leid.
Und für einen Moment denkt man ja wirklich, okay, zum Glück findet diese bescheuerte inhaltliche Sache im Off statt. Derartig mies konstruiertes und bescheuert getextetes Scheißkonfekt will ja echt keiner hören. Nur die ganzen Szenen, die zu hören sind, klingen doch eigentlich meist genauso unrealistisch mies konstruiert und ranzig gespielt. Und ein absolut beknacktes Stilmittel haben wir bislang noch gar nicht erwähnt. Diese völlig sinnlosen Wiederholungen.
Richtig.
Da entwickeln Holmes und Watson eine Theorie und es werden mehr oder weniger passende Sätze eingespielt, die wir bereits im Hörspiel gehört haben. Kann man grundsätzlich machen. Nur sind die Stellen teilweise keine 5 Minuten her und man ist als Hörer durchaus in der Lage, sich auch ohne Wiederholung daran zu erinnern.
Genau, der Hörer ist ja nicht Watson. Stichwort Gibbon. Und was natürlich noch dazu kommt, die Stellen nervten meistens schon beim ersten Mal. Die wollte man nun wirklich nicht noch einmal hören. Und es ist auch irgendwie eine Scheißidee, diese Satzfetzen, wie im Hause Hermann Glöde ja wohl aber auch nicht anders zu erwarten, immer nur mit einem depperten Hall unterlegt einzuspielen. In einer Produktion, in der schon Sherlock Holmes-Auftritte durch Hall charakterisiert werden. Aber wer im Jahr 2020 noch erwartet, dass der luschige Hermann-Bär seinen pelzbesetzten Bearbeiterpöter hochbekommt und den Sorgfältigkeitsschalter am Hinterkopf von 0,25 auf 10% hochregelt, der macht sich auch die Hose mit der Kneifzange zu.
Mama? Wo ist denn die Zange? Ich hab die Hose nämlich endlich hochgekriegt.
Mann! Er soll nicht in die Rampe vom Fazit reinspacken, der Wichser!
Fazit. Elementar beschissen, mein lieber Watson. Die viel zu vielte neue Holmes-Serie ist genauso enttäuschend wie alle anderen. Wenn nicht sogar noch enttäuschender, denn im Gegensatz zu den anderen hatte sie eine durchaus interessante Ausgangssituation, die natürlich völlig in den Sand gesetzt wurde.
Holmes erscheint Watson und hilft ihm bei einem Fall, der so billig ist, dass Watson den auch allein auf der linken Arschbacke hätte lösen können. Man hätte sich gewünscht, dass Daniel Kall beim Schreiben ein guter Autor erschienen wäre, der ihm beim Verfassen dieser Klonte geholfen hätte.
Denn der Kall ist ausgehend von diesem Skript kein guter Autor. Und wer jetzt sagt, dass der aber doch ein renommierter Theaterschreiber ist, dem kann ich entgegnen. Ich war auf dessen Webseite und habe in ein paar seiner dort verfügbaren Stücke reingelesen. Und der Herr sah, dass es scheiße war. Sollte Askan von Bargen seine Patisserie der Selbstverliebten und im Handbetrieb einzeln vor Erregung über die eigene Geilheit besamten Hörspielgebäcke wirklich für alle Zeiten geschlossen haben, ich glaube sagen zu dürfen, es ist ein neuer Bäcker in der Stadt. Und mit Carsten Herrmann hat er doch den idealen Förderer in Sachen Hörspielsymbiose. Was soll da schiefgehen? Ich meine die...
Alles wird schiefgehen. Wir sind ja schon mitten im Auge des Sturms.
Wir haben ja bereits jetzt das Stadium erreicht, in dem wir bedeutend mehr Zeit in Hermann Monsters muss ich machen. Das ist nicht witzig, das ist platt.
Und wenn wir schon dabei sind, wie genau hat man sich das mit seiner Körperlosigkeit eigentlich vorzustellen? An einer Stelle... Oh, vorzustellen Stelle.
haben Sie gerade Fotze gesagt, euer Ehren?
Ja.
Oder wie wir es bekanntlich nennen, Shitty Name. Wobei man fair sein muss, nee...
Tolle Klangmelodie.
Sherlock Holmes hatte ja schon immer auch negative Eigenschaften gehabt, die nur schwer mit der... Ah, geht weiter. Sherlock Holmes hatte ja schon immer auch negativ... Nee, in die Nase. Mal sehen, wann der klappt. Immer wieder fühlen sich heutige Schmierspechte herausgefordert, selber Holmes-Geschichten zu schreiben. Und eigentlich ganz fallig.
Ja.